Willkommen bei Radio Heilstrom. Ein Raum für innere Ruhe. Für Klarheit und für neue Ordnung in deinem Inneren. Hier verbinden sich Körper, Seele und Geist. Hier darf Heilung wachsen. Durch Erkenntnis, durch Liebe, durch bewusste Ausrichtung. Nimm dir diesen Moment. Atme ein und wieder aus. Und nun beginnt unsere heutige Episode. Denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo auch von mir.
Wir haben heute wirklich einen wahren Berg an faszinierendem Material vor uns. Und ich kann dir versprechen, das wird heute richtig tiefgründig.
Absolut.
Also wenn du in letzter Zeit jemals das Gefühl hattest, in dieser unglaublich lauten, chaotischen Welt so ein bisschen die Orientierung zu verlieren, oder wenn du dich manchmal von der schieren Informationsflut des Alltags regelrecht überrollt fühlst, dann ist unsere ausführliche Betrachtung heute exakt für dich gemacht.
Genau. Wir blicken heute auf ein sehr spezifisches Dokument aus unseren Quellen. Das trägt den Titel Staffel 1, Woche 2, Tag 3.
Ein bisschen kryptisch.
Ja, ein bisschen. Aber es befasst sich mit einem zutiefst spirituellen und philosophischen Thema. Der Untertitel bringt es nämlich direkt auf den Punkt. Göttliche Führung im Alltag, Zeichen erkennen und Vertrauen lernen.
Wahnsinniges Thema.
Es geht im Kern der Notizen darum, wie wir in unserem modernen, oft so wahnsinnig hektischen Leben die leisen, subtilen Zeichen eines höheren Willens überhaupt noch wahrnehmen können. Und um das gleich vorwegzunehmen,
Ja. Wir
betrachten diese Texte heute als Forscher. Wir wollen einfach herausfiltern, welche psychologischen und philosophischen Werkzeuge uns diese Quellen anbieten.
Völlig unabhängig davon, wo man selbst glaubensmäßig so steht, richtig?
Ganz genau. Es geht einfach darum, das Fundament dieser spezifischen Weltanschauung zu verstehen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn wir an göttliche Führung denken, springt unser Gehirn doch meistens sofort zu diesen epischen Hollywood-Bildern, oder?
Brennende Büsche und so weiter.
Genau. Man erwartet das sprichwörtliche brennende Gebüsch, den lauten Donnerschlag oder diese dröhnende Stimme aus den Wolken, die einem dann exakt diktiert, was man am Dienstag um 14 Uhr tun soll.
Ja, die To-Do-Liste von oben.
Richtig. Aber die Notizen, die wir hier vorliegen haben, zeichnen da ein völlig anderes Bild. Sie deuten darauf hin, dass Führung meistens flüsterleise passiert.
Sehr subtil, ja.
Durch eine scheinbar banale Begegnung an der Kasse im Supermarkt zum Beispiel. Oder durch einen Gedanken, der dich beim Zähneputzen einfach nicht loslässt. Oder durch so ein plötzliches, tiefes inneres Wissen.
Und unsere Mission für heute ist es, genau diesen Werkzeugkasten zu knacken.
Das ist der Punkt. Wie entschlüsselt man diese leisen Signale, ohne dabei den Verstand zu verlieren und in alles sofort was hineinzuinterpretieren?
Was hier wirklich faszinierend ist, das ist der komplette Paradigmenwechsel, den diese Autoren von uns einfordern.
Inwiefern?
Wir leben ja in einer Gesellschaft, die extrem stark vom Konzept des reinen Zufalls geprägt ist. Dinge passieren halt einfach.
Man ist zur falschen Zeit am falschen Ort.
Richtig. Wir sind oft gefühlt nur die Flipperkugel im Automaten des Lebens. Und diese Quellen verlangen nun von uns, genau diese Brille abzunehmen. Weg vom Glauben an den blinden Zufall hin zu einer bewussten Achtsamkeit für eine Art weitreichende Ordnung, die alles durchdringen soll.
Das ist schon ein ordentlicher Sprung.
Es ist ein radikaler Wechsel. Von einer passiven Haltung hin zu einer hochgradig aktiven, beobachtenden Rolle in unserem eigenen Leben.
Und da sind wir eigentlich schon mitten in unserem ersten großen Thema für heute. Mir ist in unseren Unterlagen nämlich ein Zitat von Bertha Dudde geradezu ins Auge gesprungen.
Ja, das ist ein sehr starkes Zitat.
Für alle, die den Namen noch nie gehört haben, sie war eine Frau im Deutschland Mitte des 20. Jahrhunderts, eine einfache Schneiderin, die behauptete, über Jahrzehnte hinweg innere Diktate oder Offenbarungen zu empfangen. Und der Text zitiert sie mit einem Satz, der mich beim Lesen echt umgehauen hat. Sie sagt, ich führe euch durch das Leben und kein Schritt geschieht zufällig. Wenn ihr meine Nähe sucht, ordne ich alles zu eurem Besten.
Ein gewaltiger Anspruch.
Wahnsinn, oder? Kein Schritt geschieht zufällig. Aber wenn ich das lese, frage ich mich sofort, sind wir in diesem Denkmodell dann einfach nur Marionetten in so einem kosmischen Theaterstück?
Das ist exakt der Punkt, an dem viele Menschen bei diesem Thema stolpern. Das ist die große Angst.
Ja, klar.
Aber wenn wir der Logik dieser Autoren folgen, ist die Antwort ein ganz klares Nein. Wenn man sich das Detail bei Berta Dudo und den anderen Quellen ansieht, taucht da immer wieder ein zentrales Element auf.
Welches?
Der absolut freie Wille des Menschen. Die Prämisse ist, dass diese Art von Führung nur dann funktioniert, wenn der Mensch überhaupt dazu bereit ist.
Ah, okay.
Da heißt es explizit, man muss innerlich ohne Widerstand sein, um selbst die leiseste Lenkung spüren zu können. Führung in diesem Verständnis funktioniert ausschließlich durch Kooperation, niemals durch Zwang.
Also wenn ich nicht will, passiert auch nichts.
Genau. Wenn du dich innerlich verschließt oder stur auf deinem eigenen Plan beharrst, dann übertönst du diese subtile Führung komplett.
Weißt du was? Das erinnert mich total an die Funktionsweise von einem Navigationssystem im Auto.
Oh ja, das ist ein gutes Bild.
Stell dir vor, du hast dieses High-End-Navi, das exakt den besten und staufreisten Weg durch den Feierabendverkehr kennt. Aber dieses Navi schreit dich nicht an.
Es zwingt dich nicht.
Genau. Es reißt nicht das Lenkrad herum. Es piept nicht einmal aggressiv, wenn du stur falsch abbiegst, weil du denkst, du kennst da jetzt diese super Abkürzung.
Ja, und stehst dann doch im Stau.
Richtig. Es passt einfach sanft und leise im Hintergrund die Route an und berechnet einen neuen Weg. Aber, und das ist der springende Punkt, du bist der Fahrer.
Mhm.
Du musst das Radio leise genug drehen, um die Ansage überhaupt zu hören. Und du musst die Entscheidung treffen, dem Vorschlag dann auch zu folgen.
Das Bild mit dem Navi ist echt ein großartiger Startpunkt. Aber die Quellen gehen hier eigentlich noch einen radikalen Schritt weiter.
Okay.
Ein normales Navi berechnet ja nur die Route auf existierenden Straßen. Diese Texte behaupten aber, dass die Umstände selbst, also quasi die Straßen, sich dynamisch anpassen.
Okay, das wird jetzt etwas abgefahren.
Ja. Der Text zitiert an dieser Stelle auch Bruno Gröning. Das war eine sehr bekannte und historisch nicht unumstrittene Heilerfigur aus der deutschen Nachkriegszeit. Seine Kernaussage in unserem Material lautet: Nichts geschieht ohne Sinn.
Mhm.
Wenn du mit Gott verbunden bist, wirst du geführt. Nicht von Zufällen, sondern von der göttlichen Ordnung.
Das ändert wirklich alles.
Absolut. Es bedeutet, dass die trivialsten und vielleicht nervigsten Dinge des Alltags plötzlich den Charakter von Botschaften bekommen.
Also der Zug, der dir direkt vor der Nase wegfährt.
Ganz genau. Der Zug, der verlegte Haustürschlüssel, eine unerwartete und echt bittere berufliche Absage, all das verliert in diesem Framework seine Eigenschaft als reines Ärgernis. Es wird zu einer potenziellen Richtungskorrektur.
Weil wenn man das mal wirklich verinnerlicht, nimmt das doch unheimlich viel Druck aus dem Alltag, oder?
Total.
Man steht da am Bahnsteig, der Zug ist weg und statt in Wut auszubrechen und den Fahrplan zu verfluchen, denkt man sich einfach, okay, wovor wurde ich gerade bewahrt?
Das ist ein enormer Perspektivwechsel.
Und hier wird es wirklich interessant. Wenn man sich durch die verschiedenen Zitate aus unseren Quellen gräbt, schält sich da so ein gewaltiges Muster heraus. Es geht um das, was ich für mich beim Lesen mal den Kompass der Liebe getauft habe.
Ein schöner Begriff.
Der rote Faden ist verblüffend. Zuerst haben wir da die Bibel, genauer gesagt den ersten Johannesbrief. Da steht ganz simpel, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm.
Das ist ein sehr bekannter Satz, ja.
Genau, den kennt man. Aber dann kommen andere Stimmen dazu, die das extrem vertiefen.
Richtig. Wir haben hier in den Notizen Stimmen aus völlig unterschiedlichen Epochen, die genau in diese Kerbe schlagen. Auf der einen Seite wird Thomas von Kempen zitiert. Das war ein Augustinermönch und Mystiker aus dem 15. Jahrhundert.
Mhm.
Der schrieb quasi aus der absoluten Stille seines Klosters heraus. Er formulierte den Gedanken, wer liebt, braucht keine Befehle mehr. Denn die Liebe will, was Gott will.
Wow. Ja, und dann springt das Material fast ein halbes Jahrtausend weiter zu Luisa Picaretta. Das war eine italienische Mystikerin aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Genau.
Und sie drückt es so aus, der göttliche Wille ist nichts anderes als Liebe, die sich verschenken will durch dich.
Wunderschön gesagt.
Und um das Ganze abzurunden, taucht noch Derek Prince auf. Das ist ein moderner britischer Theologe, der den Satz prägt, der mir ehrlicherweise am meisten im Gedächtnis geblieben ist.
Welcher war das?
Er sagt, Gottes Wille ist niemals gegen dich, er ist der einzige Weg, auf dem du dich selbst findest.
Mhm.
Ich meine, wie kann es sein, dass Leute aus völlig unterschiedlichen Jahrhunderten und Lebensrealitäten exakt dasselbe Fazit ziehen?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erkennen wir hier die absolute Kernmetrik dieser Weltanschauung.
Was meinst du damit genau?
Naja, wenn wir in unserer Kultur das Wort Gottes Wille hören, assoziieren wir das fast instinktiv mit Einschränkung.
Oh ja.
Strafe, Verzicht. Genau. Mit einem starren Regelwerk. einem Katalog von Verboten, so eine Art kosmische Checkliste, die man abarbeiten muss, um nicht irgendwann bestraft zu werden.
Mhm. Der strenge Richter im Himmel.
Richtig. Und die Quellen hier dekonstruieren dieses Bild völlig. Sie beschreiben diesen Willen als eine dynamische Kraft, die ihrem Wesen nach reines, unverdünntes Wohlwollen ist.
Das ist ein krasser Gegensatz.
Und wenn man diesem Prinzip folgt, dann verändert das die Herangehensweise an jede Entscheidung komplett. Wie Thomas von Kempen sagt, das Gesetz wird verinnerlicht.
Man handelt also nicht mehr aus Angst.
Genau. Der Mensch handelt laut dieser Philosophie nicht mehr aus Pflicht oder der Angst vor Strafe, sondern aus einer inneren Resonanz. Und das Zitat von Derek Prince bringt es psychologisch auf den Punkt. Sich führen zu lassen ist hier kein Akt der negativen Selbstaufgabe, bei der man sich irgendwie auslöscht.
Sondern?
Es ist paradoxerweise der einzige Weg zur wahren Selbstfindung.
Okay, das klingt jetzt in der Theorie alles wunderschön und tiefgründig. Aber lass uns das mal auf einen regnerischen Dienstagmorgen herunterbrechen.
Gerne.
Was bedeutet das alles für dich ganz konkret im Alltag? Also wie übersetzen wir diese hohe Philosophie in etwas, das man bei echten greifbaren Problemen anwenden kann?
Das ist die wichtigste Frage überhaupt.
Zum Glück sind unsere Unterlagen da extrem praktisch und liefern uns einen echten Werkzeugkasten. Den wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Wie erkenne ich diese Zeichen?
Mhm.
Die Quellen sagen ganz klar, bevor wir im Außen nach brennenden Büschen oder mystischen Wolkenformationen suchen, müssen wir den Blick nach innen richten.
Der Text macht es uns hier eigentlich sehr leicht und bricht die innere Wahrnehmung auf zwei ganz grundlegende Gefühle runter. Friede auf der einen Seite, Unruhe auf der anderen.
Okay.
Echter innerer Friede wird in diesem Modell als die göttliche Zustimmung definiert. Unruhe, chronisches Zögern oder ein diffuser, schwerer innerer Druck gelten als Warnung.
Das Barometer ist also im Prinzip das eigene Gefühl.
Genau. Auch hier wird Thomas von Kempen sehr treffend zitiert. Er sagt, Gott spricht zuerst im Gewissen als feine Regung des Guten.
Mhm.
Das heißt, das allerkärste Barometer für jede Entscheidung ist laut diesen Texten nicht der analytische Verstand, der feinsäuberlich Pro- und Kontralisten schreibt, sondern das tiefe, oft körperliche Empfinden im Brustraum.
Also ob man durchatmen kann?
Exakt. Spürst du eine innere Weite und Frieden, wenn du an eine bestimmte Option denkst, oder zieht sich alles zusammen?
Gut, also das innere Gefühl ist der Startpunkt. Aber mir ist aufgefallen, dass der Text neben diesem inneren Frieden auch sehr konkrete Dinge im Außen nennt. Da war zum Beispiel gleich als erster Punkt die Rede von Wiederholungen.
Ja, das ist ein spannendes Konzept.
Aber wie genau soll man das im Alltag gewichten, ohne gleich überall Gespenster zu sehen und komplett paranoid zu werden?
Die Gefahr der Überinterpretation ist natürlich immer da. Aber das Konzept der Wiederholung in unseren Quellen basiert auf einem alten Prinzip, das schon in der Bibel erwähnt wird.
Welches ist das?
Ein Wort wird durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Das bedeutet in der Praxis, es geht nicht um ein einzelnes, zufälliges Ereignis, es geht um Muster.
Also wenn mir was dreimal begegnet.
Zum Beispiel, du stehst vielleicht vor einer schwierigen, familiären Entscheidung und weißt einfach nicht weiter. An einem Tag liest du morgens einen spezifischen Satz in einem Buch.
Okay.
Mittags sagt dir ein Kollege, der von deinem Problem gar nichts weiß, in einem völlig anderen Kontext exakt denselben Satz.
Das ist dann schon ein Zufall.
Und abends hörst du einen Podcast, in dem genau dieses Thema auf eine Art besprochen wird, die perfekt auf deine Situation passt. Laut unseren Quellen sind solche Häufungen eben keine statistische Ausreißer, sondern orchestrierte Bestätigungen.
Das ist wirklich faszinierend. Und dann kommt in unseren Notizen ein zweiter äußerer Indikator, den ich fast noch spannender finde. Offene und geschlossene Türen.
Oh ja, das ist ein Klassiker.
Was sind Wege, die sich plötzlich und völlig mühelos auftun oder eben Wege, die komplett blockiert sind? Egal wie viel Energie man hineinsteckt. Und da möchte ich dir ein ganz konkretes Beispiel geben.
Schieß los.
Stell dir vor, du hast dieses unglaublich verlockende Jobangebot auf dem Tisch. Mehr Geld, ein toller Titel, ein viel größeres Büro.
Klingt nach einem Traumjob.
Auf dem Papier, also für deinen logischen Verstand, ist es absolut perfekt. Du erstellst diese Pro- und Kontralisten und die Pro-Seite gewinnt einfach haushoch.
Mhm.
Aber jedes Mal, wenn du den Stift in die Hand nimmst, um diesen Vertrag zu unterschreiben, zieht sich dein Magen zusammen. Irgendetwas blockiert dich, auch wenn das Unternehmen noch so sehr drängt.
Man spürt diese Unruhe.
Genau. Nach der Logik dieses Textes ist genau diese irrationale innere Enge, gepaart mit den äußeren Hürden, die plötzlich auftauchen.
Wenn sich der Starttermin verschiebt zum Beispiel.
Richtig. Oder der zukünftige Chef ist plötzlich unerreichbar. Das ist dann eine geschlossene Tür, die dich vor einem massiven Fehler bewahrt. Warum, frage ich mich, rennen wir eigentlich so oft mit dem Kopf durch die Wand gegen solche verschlossenen Türen an?
Das ist vielleicht die menschlichste Eigenschaft überhaupt. Wir verwechseln unglaublich oft unseren eigenen sturen Willen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, mit der Richtigkeit dieses Weges.
Das Ego schaltet sich ein.
Absolut. Das Ego will gewinnen. Es will den prestigeträchtigen Job, koste es, was es wolle. Das Material hier lehrt uns aber eine Form von, man könnte sagen, funktionaler Gelassenheit.
Funktionale Gelassenheit, das gefällt mir.
Wenn eine Tür trotz aller legitimen und ehrlichen Bemühungen massiv verschlossen bleibt, schlägt diese Weltanschauung vor, das nicht als persönliches Versagen oder als Aufruf zu noch mehr Kampf zu werten.
Sondern?
Es ist eine schützende Richtungsweisung. Bertha Dudde formuliert das in den Notizen sehr trocken und pragmatisch. Wo ich dir den Weg verschließe, wende dich ab. Wo ich ihn öffne, gehe.
Ziemlich eindeutig. Das bringt uns auch nahtlos zu den letzten beiden äußeren Zeichen aus unserem Text. Da wären die inneren Bewegungen, also diese strikte Unterscheidung zwischen Freude, Leichtigkeit und Hoffnung auf der einen Seite, die gelten als göttliche Zustimmung, und auf der anderen Seite Druck, Versagensangst und vor allem Hast, diese Getriebenheit, Dinge sofort entscheiden zu müssen. Der Text suggeriert, dass wahre Führung niemals in Panik versetzt.
Das ist ein sehr wichtiger Filter.
Und dann sind da noch die Begegnungen. Oft ist es genau der richtige Mensch zur exakt richtigen Zeit, der dir über den Weg läuft und dir das fehlende Puzzleteil für dein Problem liefert. Wie Bruno Gröning im Text zitiert wird, Gott stellt alles richtig zusammen, wenn der Mensch bereit ist zu hören.
Genau. Und all diese Puzzleteile, der innere Friede, die Wiederholungen, die offenen Türen, die Begegnungen, die ergeben zusammen ein sehr robustes Navigationssystem. Aber es erfordert eben, dass man aufmerksam durch die Welt geht und nicht nur auf sein Smartphone starrt.
Okay. Jetzt haben wir all diese Werkzeuge hier auf dem Tisch. Aber wie bringen wir das sprichwörtlich auf die Straße?
In die Praxis.
Genau. Unsere Unterlagen bieten uns dafür eine extrem konkrete Übung an, die sich die Frage des Schrittes nennt. Und ich lade dich, der uns gerade zuhört, wirklich ein, das bei der nächsten Gelegenheit mal auszuprobieren.
Es ist eine sehr simple Übung.
Bevor du eine Entscheidung triffst, sei es etwas Alltägliches wie eine wichtige E-Mail abzusenden oder etwas Lebensveränderndes wie ein Umzug, halte für einen kurzen Moment inne, geh aus dem Autopiloten raus und frage dich innerlich einfach, Herr, ist das der Schritt, den du möchtest?
Mhm.
Und was passiert dann?
Der entscheidende Teil dieser Übung folgt genau nach dem Stellen der Frage. Nach der Logik dieses Dokuments muss man dann sofort in die Rolle des neutralen Beobachters wechseln.
Man wartet also auf die Antwort.
Genau, aber du wartest eben nicht auf eine donnernde Stimme aus dem Nichts. Stattdessen achtest du einfach auf deinen Körper und deine Emotionen.
Okay.
Kommt in der Sekunde, in der du an die Umsetzung der Entscheidung denkst, auf einmal ein Gefühl von Druck auf, eine innere Enge in der Brust oder eine hastige, nervöse Unruhe?
Dann sollten die Alarmglocken schrillen.
Seien es die Anweisung des Textes, verblüffend simpel. Halte inne. Mach diesen Schritt jetzt nicht. Erzwinge nichts.
Und wenn das Gegenteil passiert?
Kommt aber stattdessen ein spürbares Gefühl von Licht, von innerer Weite, von echten Frieden. Wird der bloße Gedanke an die Handlung irgendwie leicht und mühelos? Dann gehe weiter.
Das klingt so befreiend.
Luisa Picaretta fasst das in dem Text wunderbar zusammen, wenn sie sagt, der göttliche Wille spricht durch Licht und Frieden. Es ist im Grunde ein ständiger Abgleich der eigenen Ausrichtung mit diesem tieferen Kompass.
Um das wirklich kugelsicher zu machen, liefert der Text uns noch eine finale Checkliste. Quasi die drei goldenen Erkennungszeichen, die man wie einen Filter über jede Entscheidung legen kann.
Die sind enorm hilfreich, ja.
Erstens bringt es Frieden. Zweitens führt es zur Liebe. Und drittens entspricht es Gottes Wort, also der grundlegenden Wahrheit und Integrität.
Mhm. Wenn wir der Logik dieser Autoren folgen und du bei allen drei Fragen ein klares Ja hast, dann kannst du absolut vertrauensvoll handeln. Egal wie unlogisch der Schritt für Außenstehende vielleicht im ersten Moment wirken mag.
Und Und es ist wichtig zu verstehen, warum diese dritte Frage: entspricht es Gottes Wort oder breiter gefasst, entspricht es einer universellen, wohlwollenden Wahrheit in diesem System so essentiell ist.
Warum, genau?
Sie dient als objektiver Anker gegen Selbsttäuschung. Man kann sich nämlich sehr leicht einreden, dass eine zutiefst egoistische oder verletzende Entscheidung Frieden bringt, einfach weil sie im Moment den geringsten Widerstand bedeutet oder wahnsinnig bequem ist.
Ah, okay. Der Weg des geringsten Widerstands ist also nicht automatisch der richtige Weg. Ganz genau. Aber wenn man dann die zweite und dritte Frage stellt, führt es zur Liebe, baut es auf oder reißt es ein, dann entlarvt sich diese Bequemlichkeit meistens sofort selbst. Die Kombination dieser drei Fragen bildet ein sehr in sich geschlossenes, fast schon psychologisch ausgeklügeltes System der Selbstprüfung.
Das ist ein fantastisches Stichwort für unsere Zusammenfassung. Wenn wir all diese Quellen, all diese tiefen Gedanken von Doodle über Campen bis hin zu Derek Prince destillieren, dann geht es im Kern um einen fundamentalen Lebenswechsel.
Mhm.
Den Ausstieg aus dem unbewussten Autopiloten und den Einstieg in eine absolute, vertrauensvolle Achtsamkeit.
In unserer heutigen Welt, die von ständigen Smartphone-Benachrichtigungen, Deadlines und einem immensen, fast erdrückenden Stresspegel dominiert wird, wirkt dieser innere Kompass wie das ultimative Gegengift.
Das hast du schön zusammengefasst.
Agieren muss, wenn man nur lernt, auf die leisen Impulse zu hören.
Dem kann ich nur zustimmen. Und das wirft noch eine extrem wichtige Frage auf, die wir dir am Ende dieser Analyse unbedingt mit auf den Weg geben wollen.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn wir noch einmal ganz tief in diese Konzepte eintauchen, stellen wir fest, die Quellen lehren uns unisono, dass die richtige Führung sich durch Frieden, durch Licht und durch Leichtigkeit zeigt.
Richtig.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Unruhe, Hass und Druck als Warnsignale dienen sollen, als laute Sirenen, dass wir vom Weg abgekommen sind. Aber lass uns das doch einmal provokant weiterdenken.
Okay.
Was ist, wenn diese quälende innere Unruhe, dieser immense, fast schon toxische Druck, den so viele von uns täglich im Job oder in Beziehungen spüren, eigentlich der wichtigste und vielleicht sogar heilsamste Katalysator überhaupt ist?
Wie meinst du das?
Was, wenn wir diesen erdrückenden, scheinbar falschen Druck manchmal zwingend brauchen, um überhaupt erst innezuhalten? Vielleicht muss der Schmerz des Hamsterrads erst absolut unerträglich werden, damit wir überhaupt auf die Idee kommen, aus diesem Autopiloten auszusteigen und diese entscheidende Frage des Schrittes zu stellen.
Puh, ja.
Vielleicht ist der massive, schmerzhafte Widerstand in unserem Leben selbst die erste harte, geschlossene Tür, gegen die wir mit voller Wucht prallen müssen. Damit wir uns endlich, wenn auch mit blutiger Nase, umdrehen und den leisen, offenen Weg überhaupt erst bemerken. Denk mal genau darüber nach, wenn du das nächste Mal so richtig Stress und Druck in dir aufsteigen spürst. Vielleicht ist es nicht dein Feind, sondern dein Wecker.
Wow. Das ist wirklich ein Gedanke, den man erstmal in Ruhe sacken lassen muss. Der Schmerz als Wecker, der uns aus der Trance holt. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und Mitdenken bei dieser ausführlichen Betrachtung. Es war mir wie immer eine riesige Freude, dieses komplexe und faszinierende Material gemeinsam mit dir aufzuschlüsseln. Beim nächsten Mal wird es mindestens genauso spannend, denn dann wagen wir uns an ein verwandtes Thema aus unseren Quellen und beschäftigen uns mit innere Führung durch das Gewissen, die Stimme der Wahrheit erkennen. Mach's gut, pass gut auf deinen inneren Kompass auf und bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Episode von Radio Heilstrom. Vielleicht nimmst du heute einen Gedanken mit. Vielleicht nur ein Gefühl von mehr Klarheit. Vielleicht einfach einen Moment der Ruhe. Lass das Gehörte in dir nachklingen. Ohne Druck. Ohne Eile. Wenn dir diese Folge gut getan hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, denen Heilung und innere Ordnung wichtig sind. Und vergiss nicht, denn Heilung beginnt innen und wirkt nach außen.